liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist Ihr Pfarrer Hans Spiegel aus Mistelbach und Lahn der Theier. Freitag ist es, theologischer Freitag, spezielle Serie Einführung ins Neue Testament, Grundinformationen zum Neuen Testament, zweiter Teil. Und erster Teil war, was ist ein Evangelium? Zweiter Teil nennt sich Paulus. Und zwar witzigerweise Paulus groß geschrieben. Vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen, bei mir im Podcast steht immer alles klein geschrieben, bis auf Jesus Christus, bis auf Evangelium, bis auf Gott. Alles andere ist klein geschrieben. Das tun Theologen seit jetzt circa 1000 Jahren. In der Tat ist es nur circa 1000 Jahre lang gemacht worden und ist eine ganz übliche Schreibweise. Man schreibt alles klein, nur das Wichtigste groß. Paulus ist absichtlich groß geschrieben. Paulus hat das Christentum erfunden. Hat es erfunden? Na, er hat es gegründet. Er hat einen einzigen Satz gehabt und diesen Satz hat er gepredigt und auf diesen Satz beruht das gesamte Christentum, also dass es das überhaupt gibt. Jetzt haben Sie vielleicht schon mal in der Bibel gelesen, das ist relativ wahrscheinlich bei Zuhörern dieses Podcasts. Und wenn Sie dann etwas über Paulus wissen wollen, werden Sie höchstwahrscheinlich witzigerweise in der sogenannten Apostelgeschichte des Lukas nachschauen. Da ist der ganze zweite Teil, widmet sich Paulus. Und jetzt habe ich eine ganz, ganz große Bitte an Sie, tun Sie das nie mehr wieder, vergessen Sie das. Die Apostelgeschichte des Lukas ist sehr viel später geschrieben, hat auch eine ganz bestimmte Ausrichtung. Und zwar ist die ganz bestimmte Ausrichtung die, dass Lukas für einen offenkundig wichtigen, einflussreichen Menschen, römischen Bürger, reichen römischen Bürger schreibt und gewisse Dinge so darstellt, wie es diesem beeindrucken kann. Außerdem hat er relativ wenig Informationen. Das wird einen eigenen Teil geben zum Thema Apostelgeschichte. Vergessen Sie es einfach. Vergessen Sie es. Wenn wir irgendwas über Paulus wissen wollen, dann lesen wir seine Briefe. Und zwar gibt es da vier wirklich große Briefe, die erhalten geblieben sind und die ja wichtig sind, sehr, sehr wichtig sind. Die sind zumindest eigentlich der Kern des Kerns evangelischer Kirche. Das ist in der Reihenfolge wohl Galaterbrief, 1., 2. Korintherbrief und der letzte Brief, der Römerbrief. Die stehen zwar in einer anderen Reihenfolge drinnen, aber in der historischen Abfolge wäre es so. Das sind die sogenannten großen Briefe. Da erfährt man wirklich was. Und dann gibt es eben diesen Galaterbrief, der relativ kurz ist, 6 Kapitel. Aber, und das ist das Tolle, hier schreibt Paulus etwas von sich selbst. Und da erkennen wir, lesen es, 1., 2. Kapitel, was dieser Paulus geleistet hat. Nun, das Judentum der Zeit Jesu und auch schon davor war eine stark missionierende, stark wachsende Religion. Das aus dem ganz einfachen Grund, sie haben irgendwann einmal irgendwas gehört, Herkules, Zeus, Athene, Hera und so diese ganzen Göttergestalten, das der römisch-griechischen Antike und sie wissen, da stehen Tempeln herum, da wird drin geopfert und so weiter und so fort. Und das hat zur damaligen Zeit natürlich schon jeden, auch nur ansatzweise denkenden Menschen komplett angekotzt. Die haben sich gedacht, wir sind ja Depper, das sind ja Kindergeschichten, so kann man ja nicht. Deswegen entwickelt sich zum Beispiel im griechischen Bereich sehr, sehr schnell für die ganz Gescheiten die Philosophie weg von der Philosophie hin zur Religion. Religion ist Philosophie, Philosophie ist Religion. Für gescheite Menschen, gebildete Menschen war das Judentum extrem interessant. Die Vorstellung eines Gottes, eines unsichtbaren Gottes und so weiter und so fort. Es hat sogar einen gewissen Tourismus nach Jerusalem gegeben. Man war sehr interessiert an den Leuten. Also das ist, trifft jetzt alles die gebildete Schicht. Und ja, war spannend. Jetzt gab es aber ein Problem. Die Leute haben sich sehr interessiert und haben den Synagogengottesdienst, der ja in Wirklichkeit relativ ähnlich ist im evangelischen Hauptstück Predigt, wichtigste Stücke Lesungen aus der Bibel, damals natürlich Bibel ist gleich Altes Testament und ein paar Gebete und so, ist ziemlich ähnlich wie evangelischer Wortgottesdienst. Nur dauert es weitaus länger und haben sich da und waren da und so weiter und so fort, haben sich auch an die wesentlichen Gebote gehalten, haben sich, also die Männer, aber nicht beschneiden lassen oder die sogenannte Proselytentaufe geben lassen. Sie waren eben, jetzt ist das Wort schon gefallen, Proselyten. Sie haben sich an den ethischen Teil des Alten Testaments gehalten, vielleicht auch an den theologischen Teil, ein Gott etc. etc. Aber das damals ganz, ganz wichtige sogenannte Kultgebot haben sie nicht gehalten. Hätten sie auch gar nicht können. Das ist das Gleiche, was heute noch bekannt ist und natürlich auch den Juden in der Diaspora halt irrsinnige Schwierigkeiten macht. Du darfst nur koscher essen. Dürfte jetzt zum Beispiel für einen Juden, weiß nicht, ob es überhaupt einen Juden noch gibt, in ganz Mistelbach, irrsinnig schwierig sein. Das hat unglaublich komplizierte Vorschriften, also dass du kein Schwein essen darfst, ist eh klar. Also gut, isst halt ein Rindfleisch, kannst essen, aber dieses Rindfleisch darf zum Beispiel überhaupt nicht in der Nähe gewesen sein von einem Schwein. Du brauchst zwar Kühlschränke, du brauchst zwar Sets Kochgeschirr und du darfst das Fleisch niemals in was braten, wo eine Milch drin war und. Nicht nur extrem kompliziert, sondern nach heidnischer Ansicht, wir sind eigentlich alles Heidenchristen, alles Leute, die von Paulus abstammen, völlig sinnlos. Ich bin ein gläubiger Mensch, aber mein Glaube hängt doch bitte nicht davon ab, was für ein Kochgeschirr ich verwende. Nun, deswegen gab es eben die Proselyten, ganz viele, die aber nicht bereit waren, diese Reinheitsgebote zu übernehmen. Und dort stoßt Paulus hinein. Dort stoßt er hinein und erzählt ihnen, Herz zu erledern, ihr habt ja eh schon Ahnung von dem Gott, also Altes Testament und Ägypten und Mose und 10 Gebote und so weiter und so fort. Und jetzt erzähle ich euch die coole Geschichte. Das ganze Theater mit diesem Reinheitsgeboten ist völlig unnötig. Vergesst es. Gott hat was Neues gemacht. Er hat was ganz was Einfaches da alles gemacht. Gott selbst ist Mensch geworden. Also der Sohn halt, nicht? Gott ist Mensch geworden und hat euch erlöst. Also ihr seid schon erlöst. Ihr braucht es nur noch verstehen, dass ihr in eine unbrechbare Verbindung hineingeht. Danach bleibt die gleichen Klantrotteln, die es immer gewesen seid, sprich Sünder. Aber Gott macht euch gerecht. Okay? Und ihr habt Freiheit. Ihr habt jetzt echte, echte Freiheit von allen Zwängen. Nicht nur den Zwängen jüdischer Religiosität, sprich Kochgeschirr und so weiter und so fort, sondern auch intrapsychischen Zwängen, und da wird's jetzt unglaublich modern. Ihr seid wirklich befreit, wirklich ordentliche, richtige, wirklich lebende Menschen zu sein. Das hat er denen gesagt. Und damit hat er irrsinnig viel Erfolg gehabt, diese sogenannten Proselyten und dann immer mehr. Also Ausbreitung des Christentums ist paulinische Theologie. Ja, und wir geben uns das und Gott hat uns befreit. Jetzt gab es ja aber eine zweite Ebene, auf die wir heute völlig vergessen. Das sind die sogenannten Judenchristen. Familie Jesu, Petrus, alles Juden. Die waren jetzt natürlich gewähnt, zu sagen, wir halten uns an das ganze Reinheitsgebot, Kultgebot und ja, wir haben schon eine Sündenvergebung, aber das bezieht sich primär auf diese ganzen Gebote, die wir ja eh nicht halten können. Also du kannst es in der Diaspora zum Beispiel nicht halten, du hast keinen jüdischen Fleischhocker, du hast kein jüdisches Geschäft, kannst vergessen. Und die waren jetzt der Ansicht, irgendwas geht an uns vorbei, irgendwas geht irgendwie komplett an uns vorbei, weil wir mühen uns da dauernd ab und sind voll Gottes und überhaupt ja schon seit Ägypten und Mose und so weiter und so fort. Und es kommen diese popligen Heiden daher und die sind plötzlich auch voll Gottes. Die haben sich ja gar nicht angestrengt. Und da knallt's. Das lesen Sie dann auch im Galaterbrief drinnen. In Antiochia knallt es. Und zwar ist alles zuerst total happy. Der Petrus kommt irgendwie zu Besuch oder was auch immer der da tut. Und lebt da voll in dieser heidenchristlichen Gemeinde. Die essen alle zusammen und alles passt. Essen heißt Abendmahl natürlich, bitte Leute. Nicht Würstelstandl, sondern Abendmahl. Es wird voll gegessen. Und dann kommen irgendwelche noch Gefraster, Besserwisser. Leute, die andere alle machen müssen, indem sie sagen, ja, aber ich habe ja keine Sünden. ich bin ja der Gute, weil ich tu das und ich tu das und ich tu das und du bist ein kleines Ferkel, weil du das nicht getan hast und ich komme in den Himmel und du in die Hölle. Die gibt's immer. Sie merken jetzt schon, dass ich da ein bisschen Hass renne. Und das ist nämlich immer so, gell? Also das liebe ich ja besonders, auch im heutigen Christentum, die Leute, die sich nicht trauen, bestimmte Sünden zu begehen. Also zum Beispiel, Quote einmal zu trauen, mit einem fashion Hosen ins Bett zu gehen, die einfach sehr Sex eh nichts machen oder irrsinnige Sexualängste haben, die sagen immer, bitte, ich bin ja kalsch, okay, und ihr seid alle Ferkel, weil ihr keine seid. Wo es dann dahinter steht, weiß man nicht. Der Witz dabei ist, dass die Lieben und Ordentlichen immer auf das eine fallen. Die fallen immer auf das eine und sagen, ja, na schon, also ich meine, ich muss schon sagen, du bemühst dich, es wird nie die Frage gestellt, traust du dir das überhaupt? Geht dir das überhaupt was geben? Weil diese Leute ja für ihre eigenen Sünden, die meistens dann ganz katastrophale sind, sofort schreien, ja, aber ich bin Christ, mir ist vergeben, mir ist vergeben, mir ist vergeben, aber du bist eine Drecksau. Und genau mit solchen Leuten hat das Problem. Und da knallt's. Und es knallt im Leben des Apostels Paulus dauernd. Und er hat kein leichtes Leben gehabt. Er war offenkundig irgendwie chronisch krank, weil er dauernd irgendwie krank ist, schreibt er in einem anderen Brief. Also das muss man sehr genau lesen, dass man das versteht. Der hat wirklich was und er eckt überall an. Also er eckt an bei die Superfrommen. Er eckt an bei Typen, denen eigentlich jetzt wieder alles wurscht ist, die sich nur sozusagen die Eintrittskarte in den Himmel kaufen wollen und sagen, ja gut, Jesus, der für mich gelitten ist, die ist wurscht. Und er eckt an bei Typen, jetzt wird es wirklich schwierig, die er nicht kapiert. Heute wissen wir, was das wahrscheinlich ist. Es wird einen extra Podcast einmal geben mit dem Thema Gnosis. Also das würde jetzt hier alles sprengen. Und er eckt natürlich vor allen Dingen bei den Geschäftsleuten an. Ephesus, wo es dann wirklich explodiert, da wird es dann wirklich deppert. Ein riesiger Kultbetrieb gibt es am wahnsinnigen, wird nebenbei seit jetzt über 100 Jahren von österreichischen Archäologen ausgegraben, einen tollen Tempel, Fruchtbarkeitstempel, also jeder, der kein Kind kriegen kann, und das war natürlich viel leider, ernährungsmäßig und so weiter und so fort, dorthin und Theater und die Artemis von Ephesus und gib uns und endlich Baby und bla bla bla. Und dort kriegt er wirklich gewaltige Probleme. Dort kriegt er ganz gewaltige Probleme, weil er geschäftsschädigend ist. Das heißt, der Paulus ist eine arme Sau. Er ist wirklich eine arme Sau. Man muss seine Briefe schon wirklich genau lesen, um draufzukommen, dass er keine arme Sau ist, sondern dass er Menschen findet. Vielleicht keine so große Gruppen, keine so große Gruppe, muss man sagen. Aber die stehen wirklich hinter ihm. Die stehen hinter ihm. Warum habe ich jetzt gesagt, lesen Sie bitte nicht die Apostelgeschichte, wenn Sie mal die vier großen Briefe lesen? Gut, okay, 2. Korinther ist sehr schwer verständlich. Wurscht, lassen Sie einfach weg, weil da muss man ziemlich viel Hintergrund wissen, damit man weiß, wovon der Paulus in dem Moment überhaupt redet. Dann kriegst du den Eindruck, wie der Paulus redet. Der Paulus redet immer so, Gott will die Menschen erlösen. Jetzt merkst du typisch evangelisch, ja, Luther hat auch einmal wieder Paulus gelesen. Muss man sich zugeben. Haben es sehr lange nicht gelesen. Reformation natürlich auch in der Schweiz, Zwingli, Calvin ist alle, die Leute fangen wieder an, Paulus zu lesen. Und das ist paulinische Kirche, das ist deswegen natürlich auch Urkirche, das ist auch chaotische Kirche mit 100.000 Spaltungen und so weiter und so fort. Das ist Urchristentum, echtes Urchristentum, wirkliches Urchristentum. Du bist erlöst, du hast überhaupt nichts vorzuweisen, aber du bist erlöst und du kannst jetzt anders leben. Das ist Paulus, das ist genial, das bringt's, okay? Apostelgeschichte Paulus ist ein ganz anderer. Apostelgeschichte Paulus ist der Paulus der nächsten Generation, der Kompromisse macht, der versucht, besonders gescheit zu sein, besonders schon philosophisch, also Paulus geht Philosophie sowas von am Geist, das schreibt er selber, der hätte niemals so eine Rede gehalten wie der lukanische Paulus in Athen, das ist einfach ein Blödsinn. Und dann kommen ganz eigenartige Dinge hinein, das ist das wirkliche Problem. Nämlich, Lukas schildert dann etwas, dass Paulus, ja, sich sozusagen eine Genehmigung geholt hätte, Städte von den Uraposteln in Jerusalem und dort die berühmten drei Vorgaben gekriegt hat, kein Götzenopferfleisch, kein Blut, kein Ersticktes, also plötzlich wieder Speisegebote. Sehr eigenartig, weil unmöglich. In der gesamten Antike, es sei denn, du bist gerade in Israel, ist jedes Fleisch Götzenopferfleisch, weil der Fleischhocker halt ein Heide ist und wenn der ein Tier tötet, das muss jetzt erst einmal getötet werden, bevor es ein Steak ist, wird immer das Tier einer Fruchtbarkeitsgottheit weihen. Es gibt keine Schlachtungen in der Antike, es gibt immer nur Opfer. Okay? Man hätte viel zu viel Angst vor den Fruchtbarkeitsgottheiten, dass man das so machen darf. Also wie sollen die das gemacht haben? Das weiß keiner. Nein, Paulus hat ganz was anderes. Paulus schreibt, er hat, wie er schon ziemlich gesettelt war, Kontakt gesucht natürlich nach Jerusalem. Weist ausdrücklich darauf hin, dass ein griechischer, heidnischer Begleiter, der unbeschnitten ist, von dem wollte jetzt auch keiner, dass er beschnitten wird, sondern alle haben sich nur irrsinnig gefreut. Hey, die Geschichte mit dem Ausbreitung des Christentums, gut, also eher das mit dem Evangelium von Jesus von Nazareth, das rennt irrsinnig toll, super, aber bitte sammle Geld für uns. Spezialität, dass die Gemeinde in Jerusalem extrem arm war, ganz furchtbar arm war, mit Leuten, die am Verhungern waren, muss ich anders mal erzählen, und die haben ein Geld gebraucht. Also da geht's unmittelbar ums Überleben und die ganzen paulinischen Gemeinden machen das auch, sie sammeln Geld. Sie sammeln Geld und erhalten die Geschwister am Leben. Und da siehst du jetzt was ganz Wichtiges. Was ist Paulus? Paulus ist der befreite Mensch, der sich des leidenden anderen Menschen annimmt. Und bereits eine Generation später redet man von dem nimmer, da redet man nur noch davon, was wir essen und ob wir eh brav sind. Sie merken, Paulus ist die Stiftefigur der Kirche. Die Vorstellung dabei ist, ob es die Kirche durchhält. Ob sie diese Klarheit, Freundlichkeit, diese Kraft Gottes weiter vermitteln kann oder in zum Kompromiss Paulus des Lukas wird mit, ja, aber also bitte esst kein Blut, wurscht. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe. Und lesen Sie ruhig Paulus. Es ist eine antiquierte Sprache, aber es gibt sehr schöne Neuübersetzungen, die wirklich sich, also kaum mehr Übersetzungen sind, sondern Nachdichtungen, die aber das Ganze wirklich herüberbringen, wo du das liest und da denkst, hey, stimmt ja, ich habe ja nichts zu fordern. Ich habe wirklich nichts zu fordern. Und mir wird alles geschenkt. Und das ist Paulus. Und das ist, so sehr darf ich es als evangelischer Pfarrer, evangelischer Theologe sehen, das ist Christentum. Einen wunderschönen, gesegneten Abend euch allen.